Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, das Wort, das wir als Predigtext hören wollen, ist eben jener Vers, den ich Ihnen schon zu Beginn aus dem Wochenpsalm zugerufen habe. Wir hören noch einmal auf Psalm 42, den Vers 6. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Himmlischer Vater, Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen dir Dank sagen für diesen wunderbaren Predigtvers, den du uns jetzt schenkst, den du uns gibst für den heutigen Tag und für die Zeit, die vor uns liegt. Und wir wollen jetzt die Predigt hören über dieses Wort und wir wollen dich bitten, Herr, dass du zu uns sprichst, dass du an jeden Einzelnen, wie er gekommen ist, zu einem jeden, der jetzt zuhört, am Telefon oder am Computer. Wir wollen dich bitten, dass du uns begegnest in dieser Predigt. Das wird nur dann gelingen können, Herr, wenn du dieser Predigt deinen guten Heiligen Geist schenkst. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Liebe Gemeinde, wir Menschen können körperlich an vielerlei Krankheiten erkranken. Also wir können Lungenentzündung bekommen, die Kinder, wenn sie kleiner sind, Scharlach, Mittelohrentzündung, Angina, Gelenkentzündungen, Keuchhusten, Zahnentzündungen, Harnwegsinfektionen, Bronchitis, Magengeschwür. Also es gibt eine ganze Vielzahl von Krankheiten, die uns treffen können und die uns schwer zusetzen. Und wenn so eine Krankheit richtig stark ist und unser eigenes Immunsystem nicht mehr gegen ankommt, dann geht der Arzt, der uns untersucht und der uns behandelt, dazu über, dass er sagt, ich verschreibe Ihnen ein Antibiotikum. Das haben Sie fast alle schon mal erlebt. Und dann bekommt man Tabletten und dann nimmt man die ein und in aller Regel ist dann die Krankheit besiegt. Dann tut es nicht mehr weh, wir kommen neu zu Kräften. Das, was uns beeinträchtigt hatte körperlich, das, was uns runtergezogen hat, das ist dann besiegt. Nun kann der Mensch nicht nur am Körper erkranken, sondern eben auch an der Seele. Das ist manchmal schwieriger und härter und tiefer als das, was körperlich passiert. Und für das, was an der Seele dann eine Erkrankung ist, da gibt es in der Apotheke nichts zu kaufen, aber da gibt es auch ein Antibiotikum. Und zwar ein Antibiotikum, von dem hier in unserem Predigtvers die Rede ist. Und darüber möchte ich heute predigen. Vom Antibiotikum der Seele. Ich habe drei Punkte mitgebracht. Erstens, warum man es braucht, dieses Antibiotikum. Und zwar wegen der Betrübnis der Seele. Zweitens, worin es besteht, dieses Antibiotikum? Im Harren auf den Herrn. Und drittens, was dieses Antibiotikum der Seele bewirkt, die Dankbarkeit. Vom Antibiotikum der Seele. Der erste Punkt, warum man es braucht, wegen der Betrübnis der Seele. Betrübnis der Seele ist so eines der ganz wunderbaren Sprachfiguren, die Luther geschaffen hat. Betrübnis der Seele, ein tolles Wort für einen furchtbaren Zustand, aber man versteht sofort, worum es sich handelt. Die jungen Leute heute würden sagen, ja, das, was mich so furchtbar runterzieht, nicht? So ein bisschen literarisch angehauchte Menschen würden von der Todtraurigkeit sprechen und Menschen, die es ein bisschen so mit der Psychologie haben, die sprechen dann von Depressivität. Aber ich möchte bei diesem Begriff bleiben, den die Bibel geprägt hat, Betrübnis der Seele. Weil es Betrübnis der Seele gibt, deshalb brauchen wir das Antibiotikum für die Seele. Die Betrübnis der Seele, liebe Brüder und Schwestern, die sieht ganz unterschiedlich aus. So wie es unterschiedliche Erkrankungen am Körper gibt, so gibt es unterschiedliche Dinge an der Seele, die uns betrübt sein lassen. Bei dem einen ist es der Tod eines lieben Menschen. Bei dem anderen die Arbeitslosigkeit. Bei dem anderen das Scheitern der Ehe. Andere wiederum leiden unter einer lebensgefährlichen Krankheitsdiagnose. Andere scheitern in einer Prüfung oder an den Anforderungen, die das Leben an sie stellt. Manche leiden unter Ehelosigkeit, manche aber auch unter ihrem Ehepartner. Manche leiden unter Einsamkeit und manche unter Mobbing. Also die Betrübnis der Seele hat ganz unterschiedliche Gesichter. Und für uns Christen, die wir im lebendigen Glauben leben, kommt noch ein Besonderes hinzu, nämlich unsere Sündhaftigkeit, deren wir durch den Heiligen Geist immer wieder uns bewusst werden. Also die Betrübnisse der Seele, die haben ganz unterschiedliche Gesichter, aber sie machen Dinge, die in den Symptomen dann alle gleich sind. Wenn ich Betrübnis der Seele habe, dann habe ich Angst. Angst vor der Zukunft, dass ich mit dem nicht fertig werde, was auf mich zukommt. Wenn ich Betrübnis der Seele habe, dann werde ich bitter, dann werde ich freudlos, dann resigniere ich und dann stelle ich mein eigenes Ich und mein eigenes Leben in Frage. Wir spüren dann, wo die Grenzen unserer Kraft sind und dass wir mit unseren eigenen Möglichkeiten das nicht bewältigen können, was wir gerade erfahren und erleben und in was wir hineingehen. Das ist Betrübnis der Seele. Und die Menschen, die diesen Psalm geschrieben haben, diesen Vers, die haben das eben auch erlebt. Die waren nicht nur in einer Betrübnis der Seele, die hatten wie so eine Lasagne so ganz viele Schichten von Betrübnissen, die sie drückten. Diejenigen, die diesen Psalm geschrieben haben, das sind die Söhne Korachs. Die Söhne Korachs waren ein Sängergeschlecht aus den Leviten, kam her von diesem Korach, der damals gegen Mose opponiert hatten, aber ein Teil seiner Familie hatte sich ja abgewandt von ihm. Korach wurde vernichtet, aber Teile seiner Familie blieben erhalten, taten dann Dienst über viele Jahrhunderte im Tempel. Und diese Söhne Korachs hatten eine besondere Funktion im Tempel. Sie waren an der Schwelle des Tempels am Eingang und sie sangen immer Lieder zu Beginn und zum Ende des Gottesdienstes. Sowas, was heute so ein bisschen Orgelvorspiel und Orgelnachspiel im Gottesdienst ist. Und eins dieser Lieder haben wir hier vorliegen. Allerdings haben sie das Lied nicht geschrieben, als sie im Tempel Dienst taten, sondern sie haben es geschrieben zu einer Zeit, wo es den Tempel nicht mehr gab. Die schreiben das genau in so einer Zeit, wo ganz viele Betrübnisse ihres Lebens auf sie hineingebrochen sind. Die schreiben das im Exil in Babylonien. Sie wissen, dass die Israeliten 587 von den Babyloniern erobert wurden. Das war da nicht nur eine Besatzungsmacht, nein, die sind hingegangen. Die haben ganz Jerusalem platt gemacht, dem Erdboden gleich. Alle Häuser zerstört und verbrannt. Vor allen Dingen aber auch das religiöse Zentrum des Judentums vernichtet, den Tempel niedergebrannt, da wo die Söhne Korachs Dienst taten. Haben viele, viele Menschen ermordet und haben die Juden fast gänzlich deportiert nach Babylonien. Sie durften nicht mehr bleiben in ihrem Heimatland, nicht mehr bleiben im zerstörten Jerusalem. Und da waren sie jetzt, an den Wassern Babels, in all dem Elend. Da waren so ganz viele Betrübnisse. Die hatten Angehörige verloren. Die hatten ihren Besitz verloren. Sie hatten vor allen Dingen das Zentrum ihres Glaubens verloren, den Tempel. Die waren verarmt, die waren gedemütigt, die waren versklavt. Und da sitzen sie und da kommen so ganz viele Dinge, die ihre Seele betrübt machen. Was betrübst du dich, meine Seele? Ja, das war für sie existent. Sie haben Betrübnis der Seele erlebt, obwohl sie doch treue Diener Gottes gewesen sind. Und das möchte ich uns sagen, dass wir mit Jesus Christus gehen, dass wir Gott nachfolgen, bewahrt uns nicht davor in dieser Welt, dass wir nicht auch in Betrübnis hineinkommen. Manchmal ist es sogar für uns Christen intensiver als für diejenigen, die Jesus nicht kennen, weil uns der Widersacher häufig ganz besonders angreift. Und wir lesen das auch in der Bibel. Wir lesen das, wie Menschen angegriffen werden, die zu Jesus gehören, die Gott nachfolgen. Jeremia, der große Prophet, der ist so tief drin, der hat so viele Betrübnisse über all das, was er Furchtbares erleben muss, dass er den Tag seiner Geburt verflucht, so schlecht geht es ihm. Elia, der große Prophet halt nicht, der die Baalspriester wegradiert hat halt nicht. Da kriegt er auch so einen Betrübnisanfall, läuft in die Wüste, ist da heulend und will auch nicht mehr leben. Hiob, große Gottesmann im 7. Kapitel, da spricht er wörtlich von dem Betrübnis seiner Seele oder der große König Hiskia, nicht, als er krank wird, halt nicht. Da flennt er wie ein kleines Kind und seine Seele ist zutiefst betrübt vor Gott. Und nicht nur die großen Männer und Frauen der Bibel sind betrübt gewesen, haben Betrübnisse der Seele erlebt, auch Jesus selber als er in Johannes 12 die Rede vom Weizenkorn hält, dann schließt er mit, und jetzt ist meine Seele betrübt, weil er weiß, was dann kommt, dass der Leidensweg kommt. Er weiß, was kommt, und weil er wahrer Mensch ist, hat er auch die Betrübnisse der Seele erlebt. Und liebe Geschwister, das ist die anthropologische Wahrheit unseres Lebens. Wir alle müssen in Betrübnisse der Seele hinein. Keiner von uns hier hat das noch nicht erlebt. Betrübnis der Seele. Dass wir ganz unten waren, traurig waren und dachten, das ist jetzt zu groß für mich. Hier habe ich keine Perspektive mehr. Das haben wir erlebt. Und ich möchte Ihnen das sagen, das werden wir erleben. Die Betrübnisse des Lebens, die Betrübnisse der Seele, die werden alle auf uns zukommen. Und manche von uns sind heute Morgen hingekommen und haben ihre Betrübnisse der Seele mitgebracht. Etwas, was sie runterzieht, was sie kaputt macht, was ganz schwer ist. Was so eine lähmende Traurigkeit hineinführt, in so eine lebenszerstörende Depressivität. Das ist etwas, was der Nachbar vielleicht nicht sieht. Das ist anders als bei einem gebrochenen Bein oder wenn wir irgendwie blaues Auge haben, halt nicht. Das ist etwas, was wir nur in der Selbstwahrnehmung feststellen, wenn wir in uns hineinhören. Und manchmal weiß nicht mal unsere Frau, unser Ehemann, unsere Kinder von diesen Betrübnissen. Aber wir selber wissen, was damit gemeint ist. Und weil es das gibt, diese Betrübnis der Seele, deshalb brauchen wir das Antibiotikum für die Seele, das gegen diese Betrübnisse ankämpft und sie zerstören kann. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt dieser Predigt. Antibiotikum der Seele. Worin besteht dieses Antibiotikum der Seele? Im Harren auf den Herrn. So heißt es ja in unserem Predigtvers: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Dann kommt es: Harre auf Gott. Harre auf Gott. Dieses hebräische Wort für Harren, das heißt so viel wie erwarte gespannt. Erwarte gespannt, was Gott noch tun wird. Das zeichnet einen Nachfolger Gottes, einen Jesus-Jünger aus. Egal in welcher Not wir sind, egal wie schwer es ist, was uns trifft, wir dürfen immer gespannt sein, was dieser lebendige Gott mit uns noch vorhat und wie er eingreifen wird und wie er helfen wird. Das ist übrigens das, was das Volk Israel, das im Exil war, ich habe eben davon berichtet, halt nicht, dass die Söhne Korachs diesen Psalm geschrieben haben, im Exil waren. Gott hat ganz viele Propheten geschickt, ganz viele Leute, die immer wieder gesagt haben, halt nicht, hart auf mich, hart auf mich, hart auf mich, gerade in dieser schweren Situation. Habakuk beispielsweise, der ist zum Volk hingegangen und hat gesagt, die Weissagungen sind zwar noch nicht erfüllt, also die Weissagung dessen, dass eines Tages ihr aus der Gefangenschaft befreit werdet und ihr wieder zu einem Volk werdet, aber heißt es dann, wenn sich auch die Verheißung hinzieht, so hart ihrer, denn sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Das ist manchmal so bei unserem Herrn und Heiland. Die Zusagen, die er tut, die passieren dann nicht morgen oder übermorgen. Das zieht sich manchmal. Also mit der Wiederherstellung Israels hat sich Gott 2500 Jahre Zeit genommen. Aber die Verheißung steht. Übrigens einmalig in der Weltgeschichte. Nicht? Das passiert, dass ein Volk, das vor 2500 Jahren untergegangen ist, mit seiner kulturellen, soziologischen Identität keine Regierung hatte, 2500 Jahre wieder da weitermacht, wo sie aufgehört hatten. Das ist ein Beweis für die Existenz Gottes und vor allen Dingen ein Hinweis auf die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes. Drauf harren. Manchmal kommt es anders, manchmal zieht es sich hin, denn das dürfen wir wissen, Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege, so heißt es in Jesaja. Aber wenn er zusagt, harre meiner, vertraue auf mich, dann dürfen wir das tun. Ich habe zu meiner Konfirmation das Wort aus Jesaja 40, auch so ein Wort für das Volk im Exil bekommen, was ja nicht nur den Israeliten vor 2500 Jahren gilt, sondern uns allen und eben speziell auch mir. Dieses Wort aus Jesaja 40 lautet, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Jetzt will ich Sie nicht ermüden, ich habe schon so häufig über dieses Wort gesprochen, was der Herr in meinem Leben mit diesem Wort getan hat. Großartig, ich kann das nur bezeugen als Nachfolger Jesu Christi. Hat es immer wieder bestätigt. Wenn ich dachte, es ging nicht weiter, ist dieses Wort mir Mut gewesen, halt nicht, dass die Betrübnisse der Seele wegradiert worden sind, halt nicht. Immer wieder habe ich mich daran festgehalten. Und wenn mich sonst nichts auszeichnet als Pastor, ich bin ein sündiger Mensch und bin es nicht wert, dass ich diesen Talar trage. Aber eins habe ich getan und werde ich tun, bis ich den letzten Atemzug tue. Ich werde, egal was kommt, diesem Herrn vertrauen und harren. Ob der Krebs kommt, ob meine Frau stirbt, ob mich die Gemeinde rausschmeißt, egal was passiert. Ich will allein Jesus Christus harren, meinem Herrn und Heiland. Denn der schenkt mir neue Kraft und der hilft mir, die Betrübnisse meiner Seele zu zerreißen. Und auch wenn ich eines Tages in den Tod gehe, da vertraue ich nicht auf irgendwelche Dinge, die meine Lebensversicherung erzählt oder irgendwelche Ärzte, die machen oder irgendwelche Kyrotechnik, die mir irgendwie angeboten ist. Ich vertraue dem lebendigen Gott und Jesus Christus, der den Tod für mich überwunden hat, nicht Herr des Herrn. Aber ich, wie gesagt, will nicht so viel von mir sprechen. Ich will von jemandem sprechen, der dieses Wort auch umgesetzt hat, der tief drin war, in der schweren Not. Der Mensch, von dem ich sprechen möchte, ist Johann Friedrich Räder. Johann Friedrich Räder ist aufgewachsen in Wuppertal. Das ist eine sehr gläubige Ecke gewesen, genau zu dem Zeitpunkt, wo da unten die Erweckungsbewegung gewesen ist halt. Gläubiger Mann und der war vom Beruf Kaufmann. Und ihm ging es richtig gut, hat sich weiterentwickelt, war ein sehr cleverer Kopf halt nicht, hat investiert und irgendwann machte so ein Risikogeschäft. Sind ja auch einige Kaufleute unter uns hier, nicht? Das ist ja auch das Bremer Motto, nicht? Also wenn man ein bisschen was verdienen will als Kaufmann, muss man schon mal ein bisschen was riskieren. Und das hat er damals getan, nicht vor über 150 Jahren, und hat ins Indiengeschäft investiert. Alles, was er hatte, hat er so richtig reingelegt, nicht? Und hat gehofft auf Waren, die dann wiederkommen. Aber damals gab es noch kein Telefon, kein Internet, nicht? Das war dann so eine Sache, da musste der warten. Und jetzt kam das, was er bestellt hat, nicht an. Keine Nachricht, das ging über Monate, das ging über Jahre. Und hatte sein ganzes Geld reingehangen. Das war eine tiefe Krise. Er war kurz vorm Bankrott. Keine Nachricht. Ganzes Geld vielleicht weg. Vielleicht war das Schiff mit den Waren untergegangen. Keine Ahnung, keine Nachricht. Wie sollte es werden? Alles offen. Und Johann Friedrich Räder berichtet davon, dass er in dieser Zeit immer wieder zwei Bibelverse bekommen hat. Zwei Bibelverse, die ihm in unterschiedlicher Weise begegnet sind. Einmal ein Wort aus Psalm 27, da heißt es: Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Das andere Wort ist eben dieses Wort, was heute unser Predigtvers ist. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Diese Worte hat er immer wieder bekommen und trotzdem war so ein Kampf in seiner Seele. Er hat immer wieder versucht, das wirklich auch anzunehmen von Gott und diese Betrübnisse wegzuschieben dadurch, aber es war ein Kampf. Und manche Nacht hat er nicht richtig geschlafen, weil er eben die Sorgen hatte, wie wird es denn werden? Stimmt das, was Gott sagt? Und irgendwann kommt er zu der Entscheidung und sagt, ich will das nicht mehr, nicht, dass mich die Seele betrübt. Ich will jetzt nur noch allein darauf vertrauen, dass Gott alles gut macht. Und diesen Entschluss zementiert er damit, das muss man wissen, er war Leiter eines Männerchores, eines Männergesangvereines, dass er hingeht und in der Nacht ein Lied schreibt, dass er sagt, ich vertone das halt nicht. Und dieses Lied, was er schreibt, nicht, das singen wir sehr häufig, werden wir auch heute am Ende des Gottesdienstes singen halt nicht, harre meine Seele, harre des Herrn. Wunderbares Lied. Da heißt es im zweiten Vers halt nicht, harre meine Seele, harre des Herrn, alles ihm befehle, hilft er doch so gern. Wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Ewige Treue, Retter in Not, rett auch unsere Seele, du treuer Gott. Das schreibt er als Selbsttherapie. Das ist natürlich von vielen Menschen gesungen worden, wir werden es wie gesagt auch gleich singen. Aber er schreibt es, als die Hilfe noch nicht da ist. Als er noch nicht weiß, wie es ausgeht, ist er übrigens gut ausgegangen halt nicht. Das Schiff ist angekommen halt nicht, die Waren waren da und all seine Überlegungen sind aufgegangen, hat einen Riesengewinn gemacht, nicht? Dann wurde dieses Wort wahr, Psalm 42, Vers 6, denn ich werde ihm noch danken. Das hat er dann auch getan, ein Leben lang gedankt, dass der Herr ihm bei dieser schwierigen Situation geholfen hat. Das ist wichtig, wenn wir in dieser Situation sind, wenn wir die Betrübnisse der Seele spüren, wenn wir denken, es geht nicht mehr weiter und auch wenn Jesus im Moment mal nichts von sich hören lässt, dass wir dann dranbleiben, harren, auf den Herrn harren. Und wenn ihr in so einer Situation seid, wo ihr die Betrübnisse der Seele spürt, dann möchte ich das sagen, geht auf die Knie, faltet die Hände und schreit zum lebendigen Gott, dass er euch seinen guten Geist geben möge. Für diejenigen, die noch nicht im Glauben sind, erstmalig, aber für diejenigen, die schon lange im Glauben sind und wiedergeboren sind, betet, dass der Herr den Geist in euch stark macht. Dass nicht die Sicht auf die Welt euch beherrscht, denn das ist die Sicht, die der Widersacher lenkt, nicht? Und dann haben wir immer wieder Betrübnisse, nicht? Weil wenn wir denken, wir kriegen es nicht in den Griff mit unserer Familie, mit unserer Ehe, mit unserer Gesundheit, mit unserem Geld, mit unserer Karriere. Nein, nicht, dass wir diese Sicht haben, sondern dass wir geleitet werden von der Sicht unseres lebendigen Gottes in Jesus Christus. Und das werden wir durch den Heiligen Geist. Und da dürfen wir Gott immer wieder neu drum bitten. Füll du mich mit deinem Geist. Lass mich sehen, was deine Augen sehen. Gib mir einen Blick für das, was du für mich tun kannst und nicht, was ich mir einreden lassen möchte durch den Widersacher. Also wenn ihr momentan als Christen in so einer Krise drin seid und sagt, ich habe Betrübnis meiner Seele. Ich weiß zwar, dass es da einen Gott gibt in Jesus Christus, aber dann betet und bittet und fleht darum, dass der Herr selber in euer Leben einbricht und euch das schenkt, dass ihr seiner harren könnt, dass ihr ihm vertraut und dass ihr wisst, er ist da. Und dazu möchte ich euch Mut machen. Gerade ihr diejenigen, die ihr jetzt in einer Betrübnissituation seid oder die ihr jetzt vielleicht reinkommen müsst. Harrt auf Jesus, harrt dem lebendigen Gott und ihr werdet erleben, dass ihr ihm viel nahe noch danken werdet. Und damit kommen wir zum dritten Punkt unserer Predigt, was dieses Antibiotikum bewirkt. Dieses Antibiotikum, das Harren auf des Herrn, wirklich dieses unverbrüchlich Harrende auf den Herrn, das führt zu einer Sache, zur Dankbarkeit. So heißt es hier, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir, harre auf Gott, denn ich werde, Futur, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Betrübnis, liebe Gemeinde, ist immer ein Zeichen, dass ihr im Unglauben steht. Wenn ihr Angst habt vor irgendwas, was vor euch liegt, und wenn ihr denkt, ich werde damit nicht fertig, dann sagt ihr nur, der lebendige Gott hat es nicht drauf. Wenn ihr aber auf den Herrn harrt, dann ist keine Betrübnis bei euch, sondern Dankbarkeit. Das sind so die beiden Enden einer Skala. Hier ist die Betrübnis, dort ist die Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein ganz wunderbares Gefühl, nicht? Das ist genau das Gegenteil von Betrübnis. Wenn wir etwas Leben erfahren im Leben, wo wir uns gefreut haben, dann ist das Endresultat tiefe Dankbarkeit. Und diese Dankbarkeit ist etwas ganz Wichtiges des christlichen Glaubens. Gott selber sagt uns das. Gott sagt, wir sollen dankbar sein. Ja, wir müssen dankbar sein. Immer wieder. Können Sie nachlesen, wenn Sie eine Konkordanz zu Hause haben. Lesen Sie mal im Alten Testament, auch im Neuen Testament, Apostel Paulus, nicht? Kolosser 3. Seid dankbar. Oder 1. Thessalonicher 5 ist ganz dick halt, nicht? Seid dankbar in allen Dingen. Dann kommt es, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Wisst ihr, das ist das Tolle. Gott möchte für unser Leben nicht die Betrübnis, das, was unser Leben kaputt macht. Dieser Gott und Herr will die Dankbarkeit. Und zwar nicht als jemand, die Dankbarkeit so nach dem Motto, wie so ein König den Tribut will, nicht zu sagen, und ich will jetzt das Geld und ich will den Kniefall halt nicht, weil ich in meiner Position anerkannt werde. Dieser Gott und Herr will die Dankbarkeit für unser Leben, weil er uns lieb hat, weil er unser liebender Vater ist. Wenn Sie Kinder haben und Ihre Kinder lieben, dann wünschen Sie sich für das Leben Ihrer Kinder, dass diese Kinder behütet aufwachsen, dass es ihnen gut geht, dass sie fröhlich sind und nicht, dass sie betrübt sind, sondern dass sie ein Leben haben, wo sie wirklich dankbar sind. Dankbar für den Ehepartner, den sie gefunden haben, dankbar für den Beruf, den sie haben, dankbar auch für die Beziehung, die sie haben. Das ist etwas, was sie sich auch wünschen, wenn das normal ist in ihrer Beziehung zu ihren Kindern. Und noch viel, 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 viel mehr ist das bei unserem lebendigen Gott in Jesus Christus. Weil er uns lieb hat, deshalb will er für uns die Dankbarkeit. Und die bekommen wir, wenn wir auf ihn vertrauen und ihm harren, echt, dann geht die Betrübnis weg und im gleichen Maße, wie die Betrübnis schwindet, wird, wenn der Heilige Geist in uns ist, die Dankbarkeit wachsen. Das ist übrigens ein untrügliches Kennzeichen, dass ihr als Christen im Glauben gewachsen seid. Wenn ihr dankbar seid, das ist nicht meine eigene Idee, das haben viel größere Theologen festgestellt. Halt. Martin Luther sagt, wir können Gott kein größeres noch besseres Werk tun, noch edleren Gottesdienst erzeigen, denn ihm zu danken. Søren Kierkegaard hat gesagt, was ist es, was Christus von uns fordert? Zuerst vor allem Glauben, aber daraufhin Dankbarkeit. Folgening, der große Pietistengeneral, hat gesagt, nicht der christliche Glauben in der Nachfolge erschöpft sich in den drei Ds des Christentums halt nicht. Dienen, Demut, Dankbarkeit. Dienen, Demut, Dankbarkeit. Bodel Schwingen hat gesagt, unser Glaube ist gesund, wenn wir zur Dankbarkeit gefunden haben. Das ist was ganz Wichtiges und da dürft ihr euch selber einfach mal jetzt beobachten. Wie sieht es in euch drin aus? Ist bei euch Betrübnis über irgendetwas oder seid ihr mit Dankbarkeit erfüllt? Jesus Christus möchte, dass ihr dankbar seid. Und wenn ihr weg wollt von der Betrübnis und zur Dankbarkeit finden wollt, dann harrt auf Jesus, vertraut Gott. Und das ist ein geistliches Grundgesetz. Je näher wir zu Jesus kommen, je stärker wir ihm vertrauen, desto stärker werden wir mit Dankbarkeit erfüllt. Und je weiter weg wir von Jesus sind, je weniger stark unser Glauben ist, desto stärker ist die Weltfurcht in uns, die Angst vor dem, was kommt und die Betrübnisse unserer Seele. Kennzeichen eines gestandenen Christes ist die Dankbarkeit. Und das ist das, was dieses Antibiotikum der Seele tut. Wenn es die Betrübnis der Seele wegradiert hat, dann wächst in uns die Dankbarkeit. Und das wünscht sich der lebendige Gott für dein Leben. Das darf ich dir als frohe Botschaft zurufen, dass du dankbar bist und dass du mit Dankbarkeit erfüllt wirst. Ich habe die Predigt begonnen und habe davon gesprochen, dass es eben für körperliche Leiden unterschiedliche Antibiotika gibt, die uns die Ärzte verordnen. Aber das wissen Sie auch, die sind da sehr vorsichtig mit dem Einsatz halt, nicht? Da muss schon richtig was vorliegen und die werden sehr, sehr vorsichtig und sehr zaghaft verabreicht. Das ist richtig und gut, das wissen Sie alle, für das Antibiotikum für den Körper, aber für das Antibiotikum der Seele ist das genau andersrum. Da gilt es nicht sehr vorsichtig, das einzunehmen, sondern da gilt es immer wieder, jeden Tag am besten tagtäglich das reinzuziehen, das einzunehmen, dieses Harren auf den Herrn. Psalm 25 heißt es, du bist der Gott, der mir hilft, täglich harre ich auf dich. Und während wir, wie gesagt, diese pharmazeutischen Antibiotika nur sehr, sehr, sehr vorsichtig einnehmen sollen, sollen wir dieses Antibiotikum der Seele tagtäglich einnehmen, dieses Harren auf den Herrn. Und dazu rufe ich euch im Namen Jesu Christi auf, rufe ich dich auf in deiner Situation. Harre du des Herrn. Harre du des Herrn, der du momentan in einer betrübten Situation bist. Und du wirst sehen, wie der Herr dir hilft, wie er deines Angesichts Hilfe und dein Gott ist und wie du in die Dankbarkeit geführt wirst. Und so rufe ich dir und euch noch einmal diesen Predigtvers zu. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.